Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Spiegel aus Bischofshof in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Es kommt heute ein Art zweiter Teil. Es kommt der zweite Teil des Podcasts vom Montag, wo es um das Element gegangen ist, des Stolzes auf den Partner. Das heißt besser gesagt, des Stolzes auf das, was der Partner arbeitet, was der leistet. Ich habe eine gigantisch geniale E-Mail bekommen von einer Hörerin aus Deutschland, herzliche Grüße wieder mal nach Schwaben, wo sich die Dame damit auseinandersetzt. Darf ich überhaupt eine sagen? Ich mache das unglaublich gerne, ihre Beiträge dann auch hineinzubringen. Es ist so, ihre E-Mails sind oft einfach geniale Seelenwerke. Da werden Dinge weitergedacht, da werden andere Blickwinkel eingebracht. Ich finde es so schön, dass dieser Podcast sehr, sehr, sehr oft ja etwas ist, was nicht ich mache, sondern das machen wir oft gemeinsam. Also das ist was Wunderschönes. Bitte, wenn Sie sagen, ich würde da gern was dazu sagen, dann sagen Sie das, schreiben Sie das. Es ist unglaublich spannend, dieses Gemeinschaftswerk-Podcast zu betreiben. Nun, sie beschreibt Folgendes. Es ging jetzt hier um die Fragestellung der Ehe in modernen Zeiten und der Tatsache, dass Ehen, Partnerschaften unter einer ganz großen Belastung stehen. Und zwar ist diese Belastung ganz, ganz einfach die Tatsache, dass ein Ehepartner einfach keine Ahnung mehr hat, was der andere Ehepartner überhaupt tut. Was tut der? Jetzt stellen Sie sich überhaupt vor, oft Gespräche, ne, die gehen beide arbeiten, kommen am Abend wieder nach Hause, der eine, wie ist der gegangen, und der andere erzählt jetzt, der Vorgesetzte oder der Mitarbeiter oder der Chef von der anderen Abteilung, das ist so ein Gefrast und der tut und also erzählt die üblichen Probleme am Arbeitsplatz, Streitereien, wo sie es reibt und so weiter und so fort. Das passiert sehr, sehr oft und jetzt überlegen Sie sich, welches Bild von der Arbeit Sie Ihrem Partner überhaupt darbieten. Also anscheinend irgendwie ist das eine Art Kindergarten, wo sich die Leute gegenseitig mit weichen Bällchen bewerfen. Es wird viel zu wenig der produktive Teil dem Partner kommuniziert. Das ist ganz eigenartig. Und sie schreibt es, am Anfang war das eigentlich nur ziemlich furchtbar. Es ist sogar zu einer Art Eifersucht auf die Arbeit gekommen. Der Herr Gemahl ist nur dazu Techniker, der macht also irgendwas Hochspezialisiertes, wo sie auch nicht verstehen tät. Du musst halt irgendwie Maschinenbau dazu studieren, damit du das überhaupt verstehst. Und das war also ganz, ganz, ganz arg. Und dann gab es aber einen unglaublich spannenden Punkt, nämlich sie hat dann endlich einmal gesehen, wo der überhaupt arbeitet. Sie hat sein Büro gesehen, sie hat die Mitarbeiter kennengelernt, sie hat sich das angeschaut, es wurde ihr gezeigt, bitte, es wurde ihr gezeigt, was tut der den ganzen Tag ganz real. In dem Moment hat sich etwas in ihr verändert. Sie hat endlich verstanden, was der Mann eigentlich tut, wenn der in der Firma drin ist. Und da hat sich etwas in ihr und auch natürlich in dieser Ehe verändert. Und zwar, was sich jetzt verändert hat, ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ab dem Moment konnte sie auf die Arbeit des Mannes, damit auch auf ihren Mann, stolz sein. Ich habe jetzt eine einfache Idee. Meine Lieben, wir müssen uns doch darüber im Klaren sein, dass auch im Bereich des Seelsorgegesprächs, wenn die Leute zum Pfarrer kommen und mit ihm über was reden wollen und so weiter und so fort, gibt es eigentlich zwei Punkte, um die es immer geht. Die einen reden über Probleme in der Arbeit, die anderen reden über Probleme in der Beziehung. Mir ist jetzt einfach aufgefallen, wir versuchen die Dinge einfach immer einfach und praktisch zu gestalten. Sie sollten ihren Ehepartner einfach einmal ihre Arbeit zeigen. Woher soll denn der wissen, was sie den ganzen Tag treiben, wenn der das nie gesehen hat? Das muss doch möglich sein, dass sie ihren Ehepartner einfach irgendwie mitnehmen und der kann sich das einmal ein paar Stunden lang anschauen. Versuchen Sie das doch einmal. Machen Sie diesen großen, großen Lebens- und Zeitbereich, den Sie in der Arbeit verbringen, bitte für Ihren Partner durchsichtig. Jetzt bin ich total neugierig, wie viele von Ihnen sich in dem Moment, wo ich das gesagt habe, sagen, jetzt ist der Bereich, den ich wenigstens für mich habe, auch noch von ihm oder ihr auch noch da. wo ist jetzt der Bereich der Abgrenzung? Wo ist der Bereich, wo ich einmal eigenständig bin? Schaut's, meine Lieben, die Sache ist ja in Wirklichkeit, und jetzt möchte ich in den zweiten Teil dieses Podcasts hinübergehen, wie vollziehen sich Beziehungen? Sie vollziehen sich an zwei Eckpunkten. Das eine ist das Symbiotische, das andere ist das Individualisierende. Das heißt, Individualisierung ist eh klar, das ist das, wo ich erfahre, dass ich bin. Und dazu gehört viel, also bei mir gehört jetzt dazu, ich bin jetzt gleich 50, ich bin ein Mann, ich bin ein Pfarrer, ich bin ein Vater, ich koch gern, ich sportel ganz gern, solange es nicht so anstrengend ist und so weiter und so fort. Das sind alle diese Sätze, ich und die muss man einfach ein Leben lang auch üben. Also zu meinem Ich gehören ganz, ganz viele Merkmale dazu. Also bei mir halt vor allen Dingen, ich treibe leidenschaftlich Theologie. Gut, okay, passt. Das sind jetzt alles Dinge, die sind so wichtig für mich, die teile ich zwar gerne mit anderen Menschen, aber da passe ich schon sehr auf, das sind meine. Also da grenze ich mich ab. Das andere ist die Symbiose. Die Symbiose ist etwas unendlich Heilsames. Was ist Symbiose? Symbiose ist, das Urbild der Symbiose ist Mutter und Kind beim Stillen, das Baby ist eine Woche alt. Das ist eine so enge Symbiose, da verschmelzen die beiden Seelen miteinander. Und in der Tat wissen wir, dass Menschen, die in große psychische Probleme kommen, Schockzustand, was weiß ich, sind in einem Bus drin gesessen, der Bus hat einen Unfall gehabt, da sind also das Blut hat gespritzt und furchtbar und grauenvoll und was weiß ich was. Was braucht der Mensch, um sich nachher wieder zu finden? Er braucht zuerst einmal eine symbiotische Situation. Deswegen umarmen wir Menschen, die an Show kommen. Wir bieten ihnen an, sozusagen wieder zu diesem Baby zu werden, das getragen wird und so weiter und so fort. Und von dem her kann eine Person dann wieder ihr Ich aufbauen. Und zwar ein ordentliches, starkes Ich und nicht ein für den Rest des Lebens völlig panisches Ich, das jedes Mal einen Schreikrampf kriegt, wenn es am Bus sieht. Beides haben wir in Beziehungen. Natürlich gehört der Bereich der Sexualität auch oft einfach in den symbiotischen Bereich hinein. Miteinander kuscheln, Haut spüren, die Leiber umschlingen einander, hat einen ganz, ganz, ganz stark symbiotischen Charakter. Das ist halt das, was Beziehungen in den ersten 3 Monaten ausmacht. Das ist ganz witzig, es gibt Leute, die kommen in ihren Beziehungen niemals über die ersten 3 Monate aus einem ganz einfachen Grund, weil die aus welchen Gründen auch immer, meistens natürlich ist irgendetwas Schockierendes in der Kindheit passiert, einfach sie pausenlos das Symbiotische holen müssen. Das müssen sie sich holen, das geht nicht anders. Ist okay, gut, klar. Beziehungen klappen eigentlich dann rein parapsychologisch gesehen, wenn sie eine gute Mischung zwischen der Symbiose und der Individualisierung halten. Dazu ein kleines Beispiel. Wenn ich ein Beerdigungsgespräch führe, dann ist mir eine Sache aufgefallen. Es gibt Ehepaare, die waren ganz, ganz lang zusammen und die haben gemeinsam ein Geschäft geführt. Also jetzt hier im Bereich Bischofshofen ist es halt so, das ist, also wo weiß ich, wirklich ein Geschäft, wo du reingehst und irgendwas kaufst und die zwei arbeiten da zusammen. Ich erinnere mich da an das letzte Beerdigungsgespräch, die haben, ich weiß nicht wie lange, 40 Jahre oder so irgendwas, Geschäft geführt, da waren Vorhänge und Bodenbelege und solche Sachen sind da verkauft worden. Die haben, glaube ich, 5, 6 Angestellte gehabt, weil die gerade, also Boden legen und solche Sachen sind ja, brauchst du ja jemanden dazu, der das als Arbeit macht, also nicht nur jemand, der im Geschäft steht, sondern der die ganzen Sachen einbaut. Und das unglaublich Spannende war, in diesem Beerdigungsgespräch zu bemerken, wie oft die verwitwete Frau, also die Witwe, den Begriff wir verwendet hat. Sie hat gesagt zum Beispiel, wir haben immer geschaut, dass unsere Angestellten ordentliches Gehalt bekommen, damit sie ordentlich leben können. Wir haben, was weiß ich, in die 70er Jahre, das ist jetzt frei erfunden, einmal ganz große Probleme gehabt, weil da hat überhaupt keiner was eingekauft und das haben wir geschafft. Gleichzeitig ist diese Frau so stark, so individualisiert vor mir gestanden, wie die dann gesagt hat, und ich möchte es bei der Beerdigung so und so und so, war nur noch zu antworten, ja, passt. Natürlich, wenn Sie das so wollen, kriegst du es so. Das war eine Geschichte, wo die Leute zwar wirklich, ich meine, die haben ja vor 24 Stunden am Tag miteinander verbracht, sich genau in dieser Situation, dadurch, dass sie ein gemeinsames Ziel hatten, also diese Firma da am Leben zu erhalten, was bei so kleinen Betrieben immer eine hochgefährliche Geschichte ist, haben es miteinander geschafft, gleichzeitig ganz starke, eigenständige Persönlichkeiten zu werden. Gegensatz in normalen Beerdigungsgesprächen, wo also die Leute unter heute üblichen Arbeitsverhältnissen leben, wird das Wort wir nur verwendet, wenn es um die Kinder geht oder wie man sich gemeinsam ein Haus baut hat. Sonst kommt ganz oft der Begriff er hat das und das und das gern gehabt oder halt sie hat das und das und das gern gehabt. Aber der Begriff wir kommt ganz, ganz, ganz selten vor. Das ist Ihnen jetzt ein Tipp. Wenn Sie Beziehungen führen wollen, wird es Ihnen ja auf das wir ankommen. Und jetzt kommt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Diese extrem liebe Dame da hier aus Schwaben schreibt nämlich in der Rückfrage zu dem Podcast vom Montag, na gut, wenn der Mann von der Dame jetzt ein Musikvirtuose ist, was er wirklich ist, dann musst du ja doch 8 Stunden pro Tag üben. Was machst du als Ehefrau von jemandem, der 8 Stunden pro Tag vor seinem Klavier oder Cello oder Trompeten oder wo er immer sitzt und das spielt? Was machst du denn da? Also siehst du wieder dieses total genial praktisch weibliche. Was macht die? Steckt die sich irgendwelche Ohrstöpsel in die Ohren oder flüchtet die oder was macht die? Das Witzige ist, an dem Fall kann ich das beantworten, die hat eine ganz eigene literarische Tätigkeit, schreibt ganz, ganz tolle Artikel, die in allen möglichen österreichischen Tageszeitungen oder besser gesagt Wochenendbeilagen erscheinen, und die hat ihren eigenen Bereich. Also die hat eine Möglichkeit, wenn der Mann da hier 8 Stunden lang übt, kommt die ja raus. Okay, weil sonst wird sie höchstwahrscheinlich irgendwann einmal zur Schrotflinte greifen, vermute ich jetzt. Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch im Stand sie 8 Stunden pro Tag über 20 Jahre lang Tonleitern spülen und irgendwas spülen und üben anhören kann, ohne durchzudrehen. Nein, da gibt es einen eigenen Bereich. Und gerade weil es den eigenen Bereich gibt, kann man sich so klar dem Bereich des anderen zuwenden und sagen, ich bin stolz drauf. Nun, was ich Ihnen sagen möchte, sind 2 Dinge. Zuerst einmal das ganz, ganz, ganz Praktische. Setzen Sie niemals voraus, dass Ihr Partner auch nur ansatzweise eine Ahnung hat, wo Sie in der Arbeit treiben. Nehmen Sie den Partner ganz praktisch mit und zeigen Sie dem das. Bestehen Sie bitte nicht drauf, dass Sie diesen Bereich für sich behalten. Da ist schon der erste Keim des Sterbens einer Beziehung drin. Das soll ich Ihnen ganz ehrlich. Das ist dann für das Gegenüber eindeutig spürbar, dass da jemand, da will mich einer in irgendwas nicht einlassen. Da hängt was. Individualisierung müssen Sie ein Leben lang treiben. Das ist vollkommen klar. Aber das funktioniert gerade im Gemeinschaftlichen. Das ist ein Prozess, in den Sie sich einlassen müssen. Es geht nicht, dass man sagt, war so super, wenn wir uns am Abend treffen, dann umarmen wir uns wie die Kleinkinder, dann wären wir zu Kleinkindern, dann kichern wir, dann lachen wir die ganze Zeit, jetzt sind wir nur Babys sozusagen und holen uns dort wiederum so diese Grundlage, um dann am nächsten Tag wieder ganz eigenständig, großartige, erfolgreiche Geschäftsleute zu sein oder was auch immer. Irgendwann einmal wird Ihnen Ihre Ehe, und es gibt ein eigenes Leben der Ehe, einfach ins Gesicht sagen, hab mich gern. Dafür bin ich nicht da. Du wertschätzt mich zu wenig. Individualisierung muss in der Partnerschaft geschehen. Du kannst den Bereich der Individualisierung, der Persönlichkeitsfindung, nicht aus der Partnerschaft rausnehmen und woanders hintun. Das hat noch nie geklappt. Ich weiß, das ist heutzutage ein Ansatz, den den Leuten sozusagen gepredigt wird, zwei Welten. Das ist so dieses neue Biedermeier. In der Arbeit, da musst du stark sein und so weiter und so fort. Und dafür gehst du dann nach Haus und da ist dann alles wunderbar und herrlich und traumhaft. Vollkommener Schwachsinn, hast du einmal ein pubertäres Kind daheim, das zeigt er dann schon, ja, wo die Fetzen fliegen. Weil pubertäre Kinder müssen halt zum Beispiel die Fetzen fliegen lassen. Und. Das geht nicht. Individualisierung muss ein Leben lang geschehen und sie ist genauso wichtig wie das Symbiotische, das Umarmende, das Verschmelzende. Achten Sie doch bitte ganz bewusst einmal drauf, ob beides genug bekommt. Aus einem ganz einfachen Grund. Jetzt wird's ganz christlich. Der liebe Gott hat etwas ganz Besonderes geschaffen. Das nennen wir Ehe. Jetzt völlig unabhängig davon, ob Sie einen Trauschein haben oder nicht. Sie können sich sowieso nicht drum drücken zu heiraten, seelisch zu heiraten. Das kann kein Mensch verhindern, es sei denn, er ist halt eine ganz arme Sau, dem so viel Furchtbares passiert ist, dass er immer vorher abbricht. Also das sind dann die Ärmsten Leute. Alle anderen müssen sowieso seelisch heiraten. Und in dem Moment entsteht etwas ganz, ganz, ganz Neues. Entsteht ein drittes Element. Nämlich die Seele des Paares. Das hat der liebe Gott so gewollt. Es stimmt einfach nicht, dass es zwei Seelen gibt, die eine Partnerschaft bilden. Es sind drei. Erster Partner, zweiter Partner und die Partnerschaft selbst. Die Seele der Partnerschaft, die Eheseele. Und diese Eheseele, die ist manchmal ein verdammt armer Hund. Und die hat jetzt wirklich ein ganz, ganz, ganz großes Anrecht drauf, auch ein glückliches Leben zu führen. Die mischt sie ja ein, die sagt sehr, sehr klar den beiden Partnern immer wieder, du, das taugt mir jetzt nicht, ich will das nicht so, das, die kriegt zu wenig, ich will jetzt wieder mal ordentlich, was weiß ich, ein ordentliches Festessen haben, ich brauche wieder Kalorien, ich brauche wieder seelische Kalorien, ich bin schon am Verhungern und so weiter und so fort. Die sagt das sehr deutlich und der Respekt vor dieser Paarseele, der ist für uns als gläubige Menschen unendlich wichtig, denn hier geschieht ein Wunder, ganz ein großes Wunder, in unserem alltäglichen und praktischen Leben. Bitte blicken Sie auf Ihre Paarseele. Schauen Sie dorthin. Und die einfachste Variante, diese Paarseele gut zu füttern, ist eine Klarheit in diesen Bereichen drinnen des Symbiotischen und des Individualisierenden. Die Paarseele braucht die Energie von beiden, aus beiden Ebenen. Vielleicht kann ich Ihnen hier etwas vermitteln, was ganz spannend ist, denn nicht Sie gestalten allein Ihre Ehe, sondern die Ehe gestaltet auch Sie. Das ist ein wunderbares Hin und Her. Gehen Sie dort hinein und schauen Sie sich das an. Es sind unglaublich wunderbare, geniale, großartige Seelenräume, die sich eben nur dem offenbaren, der sich auf das Ganze einlasst, ehrlich gesagt, einlassen kann. Mit beiden Elementen gut umgehend, dem verschmelzend umarmenden Kindlichen, dem eigenständig individualisierten, bewusst etwas für das Gegenüber Tuende, bin ich sicher, ja, wirklich sicher, dass Ihnen Ihre Ehe gelingen wird. Und ich wünsche es Ihnen von ganzem, ganzem Herzen. Einen wunderschönen Abend, euch allen.